In geheimer Mission. Wir befassen uns mit dem Agenten-Thriller des Alten Testaments. Das Volk Israel war ja auf wunderbare Weise aus Ägypten befreit worden, hat sich 40 Jahre lang in Wüstengegenden aufgehalten, immer mal hier, mal dort umhergezogen. Und dann waren sie ins Ostjordanland gekommen. Sihon und Og, die Könige der Amoriter im Ostjordanland, die waren nicht so schlau, die haben sich Israel entgegengestellt. Sie wurden vernichtet, ihr Land erobert. Und jetzt steht Israel quasi am Jordan und auf der anderen Seite liegt die mega starke Stadt Jericho. Es ist die erste Stadt im verheißenen Land. Die erste, wovon Gott gesagt hat, die wird mal euch gehören. Das ist der erste Schritt über den Jordan. Ja, und diese Stadt will sich nicht ergeben, die muss erobert werden. Und dafür ist zunächst mal von Seiten Israels eine Spionageaktion nötig. Und wir betrachten diese Aktion in drei Abschnitten. Zunächst mal auf Messers Schneide, Josua 2, die Verse 1 bis 7.
Und Josua, der Sohn des Nun, sandte von Schittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sagte: Geht, seht euch das Land an und Jericho. Da gingen sie hin und kamen in das Haus einer Hure. Ihr Name war Rahab. Und sie legten sich dort schlafen. Das wurde jedoch dem König von Jericho berichtet. Siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Söhnen Israel hierher gekommen, um das Land zu erkunden. Da schickte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir gekommen und in dein Haus eingekehrt sind, denn um das ganze Land zu erkunden, sind sie gekommen. Die Frau aber nahm die beiden Männer und versteckte sie. Und sie sagte: Ja, die Männer sind zu mir gekommen, aber ich habe nicht gewusst, woher sie waren. Als nun das Tor bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen werden sollte, da gingen die Männer wieder hinaus. Ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt eilends nach, ihnen nach, dann werdet ihr sie einholen. Sie hatte sie aber auf das Dach hinaufgeführt und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie sich auf dem Dach aufgeschichtet hatte. Da jagten ihnen die Männer nach, auf dem Weg zum Jordan bis zu den Furten. Und man schloss das Tor, sobald die, die ihnen nachjagten, draußen waren.
Auf Messers Schneide. Josua schickt also zwei Agenten los. Es ist streng geheim. Ihre Namen werden nicht genannt. Ich wette aber, der eine hieß James, garantiert, was ja auf Hebräisch Jakob ist. Und beim anderen vermute ich sehr, es handelt sich um Salmon. Warum, werden wir noch sehen. Gleich zu Anfang droht alles schief zu gehen. Der militärische Abschirmdienst von Jericho ist auf Zack. Der König selbst befasst sich damit. Sie suchen Unterschlupf in der Stadt und das geht natürlich am besten im Bordell. Ist keine schlechte Idee, weil hier treiben sich ja immer Fremde herum. Da fällt es nicht auf, wenn sie sich darunter mischen. Aber so schlau sind die Leute von Jericho auch und haben natürlich diesen Punkt unter Beobachtung. Ja, und ganz schnell wissen die Bescheid. Sie sind da. Und damit sitzen diese beiden Agenten in der Falle. Nur, wie wir inzwischen wissen, Frauen sind einfach die besseren Agenten. Rahab hat ein Versteck bereit. Sie tut sie unter das Dach. Und dann, als die Fahnder erscheinen, tischt sie ihnen eine dicke Lüge auf. Ich wusste nicht, woher die kamen. Sicher waren die hier. Aber sie sind nicht mehr da. Die sind schon längst über alle Berge. Und sie setzt noch einen drauf. Sie spielt hier die eifrige Patriotin. Ja, beeilt euch, dann kriegt er sie noch. Als würde sie sich genau das wünschen. Ja, und es gelingt. Sie schafft es, die Verfolger in die Wüste bzw. zum Jordan zu schicken. Ist ja klar, wo sollen die hin, wenn nicht zurück zu ihren Leuten. Und mit dieser Lüge, mit dieser Tat, wird Rahab zur Glaubensheldin. Sie wird als Vorbild für gläubige Menschen erwähnt, sowohl im Hebräerbrief als auch im Jakobusbrief. Und im Matthäusevangelium, da ist sie eine von vier Frauen, die erwähnt werden. Eine von vieren im Stammbaum von Jesus. Das will ja schon was heißen. Und doch hatten Christen schon immer ein Problem damit. Das ist doch eine Heidin. Und dann auch noch eine Hure. Und ihre Glaubenstat, was ist das schon? Es ist eine Lüge und sie versteckt Leute und betreibt so eine Heuchelei. Ist das vorbildlich? Soll sich unsere Jugend an sowas orientieren? Nun, es ist Krieg. Und ich weiß nicht, wer es zuerst gesagt hat, das erste Opfer im Krieg ist natürlich immer die Wahrheit. Wenn Rahab gesagt hätte, kein Problem, schön, dass ihr kommt, die Spione, die ihr sucht, sind bei mir auf dem Dach, dann wäre das zwar zutreffend gewesen, aber es wäre gegenüber diesen beiden Männern Verrat. Es wäre eine feindselige Handlung gegen Israel. Die Lüge, die sie äußert, bedeutet an dieser Stelle aber Treue. Mit dieser Lüge stellt sie sich auf die Seite dieser Kundschafter. Und das ist total spannend in der Bibel. Die haben im Hebräischen nur ein Wort, Emet. Das ist sowohl Wahrheit als auch Treue. Dass ich mich auf jemanden verlassen kann. Treu ist, wer zu mir steht. Nicht, wer immer in klein-klein alles haargenau richtig macht, sondern wer eben zu mir hält, der ist mir treu. Naja, und dann gibt es in dieser Situation nur ein Entweder oder. Israel ist mit den Amoritern im Krieg. Und da gibt es kein sowohl als auch. Bleibt ihr auf der anderen Seite des Jordan, breitet euch da meinetwegen aus und wir sind hier und ab und zu haben wir Handel und wir gucken mal, wie wir so miteinander klarkommen. Auf gute Nachbarschaft. Es geht nicht. Entweder oder. Israel kann auch nicht sagen, oh, das ist eine stark befestigte Stadt. Warum sollen wir die einnehmen, ist ganz schwierig. Wir gehen einfach drum rum und es ist ja auch noch so viel Platz. Es kann nur ein Entweder oder geben. Ist so ein bisschen wie zu anderen Zeiten mit Rom und Karthago. Mit den Ambitionen, die diese beiden Städte hatten, nämlich die absolute Weltmacht zu sein, konnte nur eine davon bestehen. Auch wenn man es zwischenzeitlich mal ein paar Jahrhunderte versucht hat, nebeneinander. Entweder oder. Für beide Völker geht es ums Überleben. Auf Messerschneide, auf Leben und Tod. Diese ganze Geschichte steht ja nicht nur in der Bibel, damit wir eine spannende Geschichte haben, sondern darin steckt eine geistliche Botschaft, die auch im Neuen Testament wieder aufgegriffen wird und die für uns heute gilt. Wir leben nicht im Krieg mit Menschen. Das hat sich für uns erledigt. Wir leben im Krieg mit der gottfeindlichen Welt. Und da gibt's nur ein Entweder oder. Auf den Punkt gebracht hat das zum Beispiel Jakobus, der schreibt in seinem Brief, Kapitel 4, Vers 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer immer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feinde Gottes. Wer den Beifall von aller Welt haben will, kann Gott nicht treu sein. Weil das, was Gott ist und was er will, von der Welt nun einmal abgelehnt wird. Und zwar bis in die letzte Konsequenz. Es gab Zeiten, kann Zeiten geben, es gibt manchmal Momente, da hat das so einen Anschein, als wenn es sich doch irgendwie miteinander vertrüge. In einer liberalen Gesellschaft, wo jeder gerne glauben kann, was er möchte, da können wir natürlich auch unseren Glauben so glauben, wie wir denken, ohne dass das irgendwen interessiert. Aber sobald jemand Nicht-Glaubendes damit berührt wird, kommt es immer zur Entscheidung. Wir merken das in den Schulen, an den Arbeitsplätzen, in den Familien, auch da, wo man sich gerne gegenseitig gut sein möchte. Wenn du treu bist, wenn du ehrlich bist, wenn du dich nach dem richtest, was Gott von uns erwartet, von uns allen, dann wirst du auf Widerspruch stoßen. Auf Messers Schneide. Rahab hat sich auf eine Seite geschlagen und in ihrem Glauben eindeutig gehandelt. Schauen wir uns den zweiten Abschnitt an. Es geht um eine wertvolle Erkenntnis.
Aber bevor sie sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz, und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde.
Wertvolle Erkenntnis. Schon allein aus geheimdienstlicher Sicht Ich weiß nicht, ob das immer so klar ist, aber die meisten Schlachten der Geschichte wurden anhand dessen entschieden, was Geheimdienste geleistet haben oder nicht. Die militärische Aufklärung war sehr, sehr häufig kriegsentscheidend. Und die Israeliten hätte manches interessieren können. Wie stark sind die Mauern von Jericho denn wirklich? Gibt es nicht doch irgendwo eine Schwachstelle? Von wo aus sollten wir denn angreifen? Wie stark sind die Verteidiger? Wie viele sind das? Mit welchen Waffen müssen wir denn rechnen? Aber das hier ist eine noch viel wertvollere Information. Die Moral der Truppe ist gleich null. Alle haben Angst. Ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Diese Erkenntnis ist schon kriegsentscheidend. Warum? Ein Gegner, der schon resigniert hat, der hat auch schon verloren. Diese Information werden sie auch mitteilen. Dafür hat sich dieser Einsatz gelohnt. Aber das ist nicht alles. Es gibt hier auch eine geistliche Erkenntnis, nämlich bei der Rahab. Der Herr hat euch das Land gegeben. Sie hat nicht nur einen Blick auf ihre Landsleute, sondern auf die Ereignisse, von denen sie gehört hat. Und die Frau zählt eins und eins zusammen. Wir können ja damit rechnen, dass viele Männer bei ihr eingekehrt sind. Und bei wie vielen wird sie gehört haben und gemerkt haben, was so los ist. Und dann kommt sie zu einer geistlichen Erkenntnis. Denn der Herr, euer Gott, dieser Jahwe-Gott ist Gott im Himmel und auch unten auf der Erde. Damit ist die Frau echt ein Problem für den Rest der Menschheit. Die kann nämlich eins und eins zusammenzählen und hat als Ergebnis, Gott ist Gott. Er ist es wirklich. Das ist ein Riesenaugenöffner. Denn wenn diese Frau darauf kommen kann, dann kann ja jeder das wissen. Das, was wir im Neuen Testament zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 1 lesen werden, zeichnet sich hier schon ab. Kein Mensch hat eine Ausrede. Es gibt einen Gott und nur den einen. Und jeder könnte daraus seine Konsequenzen ziehen. Und Rahab macht das. Sie handelt so, dass sie sich auf die Seite des Volkes Gottes stellt und damit auf die Seite Gottes selbst. Sie glaubt an ihn, sie bekennt sich zu ihm. Und da sind wir natürlich ganz nah bei uns heute. Ich glaube, die meisten sind hier, weil sie irgendwie an Gott glauben und weil Gottesdienst keine Zeitverschwendung ist, sondern wir suchen ihn. Aber wie tief sitzt das denn? Glaube ich, dass Gott Gott ist? Wie stark sind eigentlich meine Sorgen? Welche Ängste bauen sich auf? Ist Gott wirklich Gott? Oder ist er ein Gebilde meiner Fantasie? Ist er ein Produkt unserer Gemeinschaft? Brauche ich immer die anderen, die mir dann helfen, damit ich glauben kann? Wie sieht das aus? In einem meiner Lieblingslieder heißt es: Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Inzwischen bin ich dazu übergegangen, ab und zu was anderes zu singen an der Stelle. Weil wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Alle Macht der Finsternis muss an Gott scheitern. Er ist tatsächlich der Sieger. Und es steht von vornherein fest, wie es ausgeht. By the way, Gott kämpft nicht für sich selbst. Hallo, ich bin Gott und ich muss mal auf den Tisch hauen, sonst gerät das womöglich in Vergessenheit oder ich werde abgewählt oder sowas. Gott kämpft für uns. Für uns ist er der Sieger. Gott hat alles in der Hand. Und hier steht dieser Ausdruck, der auch häufiger in der Bibel vorkommt: Gott hat sie euch in die Hand gegeben. Ich habe für einen Moment mir das vorgestellt, wie ist das eigentlich? Meine Feinde in meiner Hand, weil Gott sie mir in die Hand gegeben hat? Es kann gar nichts mehr schiefgehen. Ich weiß nicht, wie du das für dich selber einschätzt. Bei mir ist diese Erkenntnis nicht so fürchterlich konstant. Ich höre noch die Frage eines großen Konferenzredners: Was würdest du eigentlich tun zur Ehre Gottes, wenn du wüsstest, du kannst nicht scheitern? Es kann gar nicht schiefgehen. Was würdest du dann wagen? Was denkst du denn, was Gott wohl mit dir möchte und was er für dich vorhat? Denkst du darüber nach? Es ist eine unendlich wertvolle Erkenntnis. Die Erkenntnis, die wir überhaupt brauchen. Wer Gott ist. Dass er unser Gott ist. Dass er mein Gott ist. Dass er für mich ist. Das wird alles entscheiden im ganzen Leben. Wir gehen mal weiter zur rettenden Zusage.
So schwört mir nun beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Gnade erweisen werdet. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allem, was zu ihnen gehört, am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod retten werdet. Da sagten die Männer zu ihr: Unsere Seele soll an eurer Statt sterben, wenn ihr diese, unsere Sache, nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns das Land gibt, dann werden wir Gnade und Treue an dir erweisen. Da ließ sie sie an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus befand sich an der Stadtmauer und sie wohnte an der Stadtmauer. Und sie sagte zu ihnen: Geht ins Gebirge, damit die Verfolger nicht auf euch stoßen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis die Verfolger zurückgekehrt sind. Danach geht eures Weges. Da sagten die Männer zu ihr: Von diesem deinem Eid, den du uns hast schwören lassen, werden wir unter folgenden Bedingungen frei sein. Siehe, wenn wir in das Land kommen, musst du diese rote Schnur in das Fenster binden, durch das du uns heruntergelassen hast, und muss deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus versammeln. Und es soll geschehen, wer auch immer aus der Tür deines Hauses nach draußen gehen wird, dessen Blut sei auf seinem Haupt, und wir werden von diesem Eid frei sein. Jeder aber, der bei dir im Haus sein wird, dessen Blut sei auf unserem Haupt, wenn Hand an ihn gelegt wird. Auch wenn du diese unsere Sache verrätst, so werden wir von deinem Eid frei sein, den du uns hast schwören lassen. Da sagte sie, wie ihr sagt, so sei es. Und sie entließ sie und sie gingen weg. Sie aber band die rote Schnur ins Fenster.
Rahab beruft sich auf den Herrn. Wenn ihr bei diesem Gott schwört, dann weiß ich, werden wir eine verlässliche Vereinbarung haben. Dann habe ich eine rettende Zusage. Und die Spione lassen sich darauf ein. Sie liefern einen Eidschwur erster Klasse. Ist eigentlich ganz einfach. Wer immer bei dir drin im Haus ist, wenn wir kommen, der wird leben. Deine Eltern, deine Geschwister, wer immer dazu gehört. Wir haften mit unserem eigenen Leben für eure Sicherheit. Aber da ist natürlich eine Bedingung bei. Wenn es einen Verrat gibt, von deiner Seite oder wem sonst, dann sind wir frei, dann können wir auch für euch nicht garantieren. Keine Lockerung. Ihr müsst schon in diesem Haus bleiben. Ihr könnt nicht einfach sagen, ja, ich weiß, da wäre Rettung, sondern ihr müsst euch dann auch wirklich in Sicherheit bringen. Keiner darf dann draußen herumspazieren. Für so jemanden haften wir nicht. Und du musst dieses Zeichen setzen, damit alle Bescheid wissen. Diese rote Schnur. Du hast uns hier runtergelassen, wir sind frei, wir werden entkommen. Und dann nimm dieses Seil und bring's am Fenster an. Und es funktioniert. Die Rahab macht es sofort und ich fand das schon immer spannend. So auffällig, so eine rote Schnur im Fenster. Andererseits, welche Reklame soll die sonst machen für ihr Etablissement? Also, es ist ein öffentliches Zeichen, jeder kann es sehen und es ist doch geheim, was es eigentlich bedeutet. Und sie werden in ihrem Haus sein. Diese Verwandten. Alle in Jericho werden sterben. Jeder einzelne Mensch und sogar jedes Tier. Alles wird getötet. Nur die im Haus bei der Rahab, die werden überleben. Viele haben diese rote Schnur schon geistlich gedeutet. Irgendwie erinnert die ja an das Blut des Passahlammes. Die Israeliten mussten in ihren Wohnungen bleiben und ihre Hütten mit Blut bestreichen am Eingang, damit niemand von ihnen getötet wurde, als dieser Mordengel durch Ägypten zog. Und es erinnert natürlich an das Kreuz unseres Herrn Jesus. Er ist das öffentliche Geheimzeichen. Er hat sein Blut vergossen, damit wir gerettet werden, damit wir Leben finden. Nicht das glückliche, sorglose Leben in dieser Welt, sondern das ewige Leben, das in dieser Welt manchmal wirklich sorglos sein kann, aber meistens auch Mühe und Plage ist, wie das der anderen auch. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Der Prophet Joel wird es später sagen und der Apostel Petrus wird es in seiner Pfingstrede für alle öffnen. Wer sich an Jesus hält, wer zu ihm betet, Wer bei ihm Rettung sucht, der wird sie auch finden. Vorausgesetzt, es ist echt, es ist kein Betrug, kein Verrat, keine Heuchelei dabei. Jesus hat für die Schuld der Welt bezahlt. Wir alle sind vom Ausgangspunkt her verloren. Rettung gibt es nur für die, die sie bei Jesus suchen. Es ist ganz analog zu dieser Situation in Jericho. Jede Abweichung, jedes Abwandern bringt den Tod. Jesus hat den Jüngern gesagt, bleibt. Bleibt in mir und ich in euch. Und von diesem Bleiben ist im Neuen Testament immer wieder mal die Rede. Ich habe hier den Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 23 rausgesucht. Da ist diese Bedingung auch genannt. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Nochmal, wenn du Schutz gesucht hast bei Jesus, um sicher zu sein in seiner Hütte, dann kommt es drauf an, auch drin zu bleiben. Dich nicht weglocken zu lassen, das nicht in Frage stellen zu lassen, davon auf gar keinen Fall abzurücken. Es kostet uns die Entscheidung, auf welcher Seite wir stehen wollen. Für die Leute in Jericho gab es auch nur ein Entweder-Oder. Aber wenn die Entscheidung da ist, dann ist der Preis nicht allzu hoch. Da muss man nur dahin gehen. Das, was kostbar ist an der Erlösung und was wir heute auch hier im Abendmahl feiern, das ist der Preis, den Jesus bezahlt hat. Es ist nicht das Ergebnis unseres Kampfes, unserer Frömmigkeit, weil wir immer so gut sind oder sowas. Eine rettende Zusage. Rahab musste mit ihrer Familie, nachdem Jericho eingestürzt war, zunächst mal draußen bleiben. Sie ist nicht sofort ins Lager aufgenommen worden, das wird da extra erzählt. Aber immerhin, sie hat einen Fürsten Judas geheiratet. Sie ist so aufgewertet und gewürdigt worden, dass sie ja eine hohe Stellung bekommen hat. Und darum vermute ich auch, dass Salmon dieser Typ ist, der zweite Mann, der bei dieser Unternehmung dabei war und der sie live erlebt hat in dieser Situation. Gott kann aus jedem Leben etwas Wunderbares machen, aus deinem Leben. Unabhängig davon, was du selber so von dir hältst und was andere über dich denken oder sagen. Sie ist so ein Beispiel. Und ich würde mir für mich selber wünschen, dass ich sie als Beispiel habe. Es geht im Kampf meines Lebens nicht nur um mein Glück und ums Überleben. Es geht immer auch um die Frage, ob Gott Gott ist. Und dass er sich als mein Gott erweist, das wünsche ich mir letztlich wirklich. Und das kann ich jedem von uns hier auch nur wünschen. Ja, wir gehen jetzt miteinander an diesen Punkt. Wir gehen miteinander zum Kreuz, an dem Jesus für uns gestorben ist. Wir nehmen die Deutung auf, die er seinem Tod selber gegeben hat. Er hat mit den Jüngern gegessen. An diesem Abend, in dieser Nacht, als er verhaftet wurde. Und dann heißt es hier in Markus 14, und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach, nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Es gibt dieses Reich Gottes. Wir gehen ihm entgegen. Und dort will Jesus dich an seinem Tisch haben. Dich bei seiner Feier. Den Preis hat er vollständig selbst bezahlt mit seinem Blut und Leben.